Die Worte des Liedes, die reflektieren auch etwas hier aus der Predigt. Wir sollten, oder es sollte für ein Kind Gottes von größtem Interesse sein zu wissen, dass unser Gott und Vater da ist und unsere Sorgen, Nöte und Probleme mitfühlend zur Kenntnis nimmt. In der Bibel, in seinem Wort, sind sehr viele Beispiele aufgezeichnet worden, wie er hilft und schützt und hört. Gott ist nämlich kein gleichgültiger Betrachter der Probleme seiner Kinder und nicht der Betrachter seines Volkes. In der Heiligen Schrift, da finden wir in den Klageliedern Jeremias, da werden die Nöte des Volkes zur Sprache gebracht. Da wird die Trostlosigkeit seines Volkes und die Verwüstung von Jerusalem zum Ausdruck gebracht. Jetzt hoffe ich, dass es funktioniert. Ja. Ich lese aus Klagelieder 3, die Verse 22 bis 26 und 31 und 32. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist seine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut, dass man schweigend hofft auf die Rettung des Herrn. Denn nicht für ewig verstößt der Herr, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Fülle seiner Gnadenerweise. Das sind Verse aus der Bibel, die bei mir gemischte Gefühle hervorrufen. Gerne würde ich aus vollem Herzen Ja und Amen dazu sagen und mich von seiner Güte tragen lassen. Auf der anderen Seite beschleicht mich aber ein gewisses Unbehagen, ob ich überhaupt so einen starken Glauben habe, so geduldig zu warten und so geduldig zu sein und auf die Hilfe meines Herrn zu warten und zu hoffen. Ich denke, ich bin mit diesen gespaltenen Gefühlen nicht ganz allein. Wer hat das denn nicht schon erlebt, dass die Verse aus der Bibel, die im ersten Moment so eingängig und so geläufig sind, beim näheren und genaueren Hinsehen, ja, starke Beklemmungen sogar hervorrufen können? Habe ich vielleicht Sorge vor Versagen, Furcht, dass ich vielleicht nicht so einen starken Glauben habe? Ich frage mich, in welcher Situation sind denn diese Worte, die wir gerade gelesen haben, entstanden? Und wer waren die Menschen, die diese Verse voll tröstender Zuversicht geschrieben haben? Die Antwort darauf ist an sich eine Überraschung. Die Verse stammen aus einer Zeit, muss ich noch ein Bild dazu machen? Die Verse, die stammen aus einer Zeit, als das Volk eine riesige Katastrophe erlebt hat, das jüdische Volk. Ein Krieg war verloren, der Staat war zerstört, die Hauptstadt verbrannt und lag in Trümmern. Der Mittelpunkt des religiösen Lebens war vom Erdboden verschwunden, war dem Erdboden gleichgemacht. Und die Führungselite war von den Siegern weggeführt worden. Deportiert, sagt man dazu. Das geschah im Jahr 587 vor Christus. Die Babylonier hatten das Reich Juda ausgelöscht, Jerusalem verwüstet und den vom König Salomo gebauten Tempel eingerissen, dem Erdboden gleichgemacht. So, muss mal gucken. So. Ich habe da ein Bild gefunden, das zeigt so, wie damals die Leute gedemütigt wurden, als sie besiegt worden sind. Man sieht das hier an den abrasierten Bärten der Männer und an den abgeschnittenen Kleidern. Das war damals so ein fürchterlicher Spott, das kann man sich gar nicht vorstellen. Dadurch sind sogar Kriege entstanden in der damaligen alten Zeit. Wer das nachlesen will, das steht in 2. Samuel 10. Also eine fürchterliche Katastrophe, dass die Leute jetzt weggeführt werden. Und die werden nicht ganz nebenan weggeführt, sondern das sind bald 2000 Kilometer von ihrer Behausung weg, wo sie wohnten, von Jerusalem weg, Juda. Und das war also schon eine ziemliche große Katastrophe. Und dann kommen diese Worte, die wir ja gelesen haben. Denn nicht für ewig verstößt der Herr, sondern wen er betrübt hat, dann erbarmt er sich nach der Fülle seiner Gnadenerweise. Überlebende einer Katastrophe, Menschen, denen alles weggenommen worden ist, die wenden sich an Gott und erwarten, dass er ihr Schicksal wendet. Man könnte ja denken, das ist nur eine Bestätigung von dem alten Sprichwort, Not lehrt beten. Der letzte Hoffnungsschimmer, wenn alles ausscheint, ein verzweifelter Griff zu dem Strohhalm, zu dem berühmten, der Blick nach oben, weil der Blick in den Abgrund nicht mehr auszuhalten ist. Aber diese Erklärung ist zu kurz gedacht, denn sie übersieht, dass die Verse nicht ein Schrei um Hilfe in aussichtsloser Lage sind, sondern die drücken ein festes Vertrauen darauf aus, dass das Schlimmste bald vorüber sein wird. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist seine Treue. Um diese Worte begreifen zu können, muss ich allerdings verstehen, dass Gnade, das Glaube, dass der Glaube in unmittelbarem Zusammenhang mit Erfahrung steht. Dass Glaube und Erfahrung unbedingt zusammenhängen. Das bedeutet nicht ein Festhalten an Lehren, Formen und Ritualen, sondern das Weitergeben und das Erzählen von Erfahrungen, von Gebetserhörungen, die du und ich schon mit unserem Gott und Vater gemacht haben. Wer vor mehr als 2500 Jahren so dichtete, denn nicht für ewig verstößt der Herr, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Fülle seiner Gnadenerweise. Das erinnert an die Geschichte und an die Gnade Gottes mit seinem Volk. Die Geschichte mit dem Volk Israel, mit dem Volk Juda, ist eine Geschichte von Gottes Erbarmen und Güte. Angefangen hat die Geschichte bei Gott mit dem Bund mit Noah und dem Zeichen des Regenbogens. Dann weiter die Verheißungen an Abraham, Isaak und Jakob, die dann feierlich auf dem Berg Sinai mit Mose beglaubigt wurden. Gott hatte geholfen, er wird es auch wieder tun. Die Verse des heutigen Bibelverses werden häufig bei Beerdigungen vorgelesen und zitiert. Man könnte fast meinen, dass diese Worte eher für Tote gelten als für Lebende. So als ob Gottes Barmherzigkeit, die alle Morgen neu ist, nur noch im Jenseits zu erwarten ist. Kann ich mich denn heute nicht mehr darauf verlassen? Das Wort berührt mich mehr als ich möchte. Das Wort will mich trotz meines häufigen Kleinglaubens aufrichten und es will mich trösten und mich nach vorne bringen und mich nach vorne blicken lassen. Sind wir denn nicht alle in unserem Alltag Überlebende? Wir kennen doch alle Menschen, die plötzlich krank wurden und eine tödliche Diagnose bekamen. Ist mir eigentlich bewusst, dass ein zu Ende gelebter Tag gar keine Selbstverständlichkeit ist? Ich erlebe doch tagtäglich ringsum bröckeln Fundamente weg. Da sind die Felsen, die man sich gebaut hat, die sind plötzlich weg, weil der Streit um das, was wichtig und was unwichtig ist, oft mit unlauteren Argumenten und Mitteln ausgetragen wird. Ich bin auch traurig über all das Leid, über all die Krisen, über den Krieg, über die soziale Not, über die Arbeitslosigkeit, Kriminalität und auch Kindesmissbrauch. Ja, das ist doch ganz fürchterlich. Und das ist so und es geht auch noch so weiter. Und ich frage mich dann auch, warum muss das so sein? Wie kann Gott das alles zulassen? Und betreten wir nicht dann, ja, dass ich so wenig starken Glauben habe an diesen großen Gott und wie wenig mein Glaube in Wirklichkeit mit meinem täglichen Leben übereinstimmt. Und mich beschleicht das Gefühl, dass Gott die Welt sich selbst überlassen hat. Aber dagegen steht der tröstende Satz aus seinem Wort. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Der Bibelvers erinnert mich an Gottes Gnade, Gottes Treue. Es stimmt nämlich nicht, dass mein Glaube an Gott zu klein ist und nicht für den heutigen Tag taugt. Es kommt nämlich auf die Perspektive an, kommt auf meine Perspektive an, wie ich die Sachen sehe. Neuigkeiten der Welt erfahren wir ständig, vielleicht in überschwänglichem Maß, also dass wir es ungewollt aus Fernsehen und Radio und Zeitung und Internet Da habe ich noch nie eine einzige Zeile gehört, die von Gottes Treue berichtet. Aber die Bibel ist voll davon. Gesammelte Erfahrung von Gottes Treue, die Menschen im Laufe von mehreren tausend Jahren gemacht haben. Ist es vielleicht zu lange her oder dass es für mich gar nicht mehr relevant ist. Es gibt aber auch Lebensbeschreibungen von Frauen und Männern, die in unserer Zeit gelebt haben und noch leben, die von Gottes Treue berichten. Ist das auch noch zu lange her? Dann sehe ich mich doch einmal um. Dann schaue ich doch mal in meine nähere Umgebung. Ein Verwandter kommt ins Krankenhaus. Herzinfarkt. Er überlebt. Bloß Glück gehabt? Oder ist es, dass sein Erbarmen hört nicht auf? Es ist jeden Morgen neu. Eine Bekannte musste Routineuntersuchung. Der Arzt sagt ihr, die Ergebnisse sind bedenklich und schickt sie zum Spezialisten. Dann kommt endlich die Erlösung. Es ist nicht bösartig, was in ihr wächst. Zufall? Oder ist das auch ein Zeichen seiner Barmherzigkeit, die noch kein Ende hat? Gottes Treue ist so beständig, dass sie sich jeden Morgen neu einstellt. Vielleicht ist es allein der Güte Gottes zu verdanken, dass wir überhaupt noch leben, dass wir Menschen uns noch nicht selbst ausgelöscht haben. Denken wir doch mal an Hiroshima und Nagasaki. Oder denken wir an die vielen Ereignisse, die sich vor gar nicht langer Zeit ereignet haben. Die Güte des Herrn hilft uns auch in Zeiten der Verführung. Seitdem die Anhänger des vorletzten Präsidenten der USA das Kapitol gestürmt haben, ist doch klar geworden, dass die Zeit der Demagogen gekommen ist, die anderen Leuten durch hitzige Reden aufhetzen und aufwiegeln. Desinformation gehört dazu. Fake News. Es wird immer schwerer, sich ein klares Bild zu machen, aber seine Güte ist jeden Morgen neu. Wenn wir den Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine sehen, an die Probleme, die auch auf uns zukommen, wie vorausgesagt wird, dann könnte uns Angst und Bange werden. Ja, wir sollten beten, dass der Krieg aufhört. Wir sollten beten, was das Zeug hält. Aber ja, wir sollen vor allem sagen, was dem Horizont ungläubiger Menschen übersteigt, nämlich seine Güte ist jeden Morgen neu. Deutschland hat nach 1945 die antichristlichste Regierung, die es je gab. Der Kanzler der Bundesrepublik ist konfessionslos. Er hat auf den Gottesbezug, so wahr mir Gott helfe, in der Eidesformel verzichtet. In trauter Gemeinschaft mit allen aktuellen grünen Bundesministern. Man muss nicht der Bibel gläubig sein, um die Hilfe Gottes zu erbitten. Gott hört auf jeden Fall hin, wenn seine Hilfe aus einem ehrlichen Herzen kommt. Als Beispiele für unchristliches Handeln. Das Außenministerium lässt beim G7-Treffen in Münster Das Kreuz, das damals beim Westfälischen Frieden aufgehängt wurde, entfernen. Die Bildumschrift auf der Kuppel des Berliner Stadtschlosses. Es ist in keinem anderen Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters, dass in den Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Das soll jetzt phasenweise mit alternativen, kommentierenden und reflektierenden Texten überblendet werden. Dies sollte uns aber nicht davon abbringen, für die Regierung zu beten und zu betonen, seine Güte ist jeden Morgen neu. Wenn wir die Hungersnot in der Welt sehen, dürfte jedem Menschen klar sein, dass die Teuerung der Lebensmittel auch eine Folge der kriegerischen Handlungen sind. Da hilft es auch nicht, zu demonstrieren und Speiseöl oder Mehl zu hamstern. Denn trotz aller Preisentwicklungen sollen wir daran denken, dass es uns doch unverdienterweise gut geht und uns jede Minute und jede Stunde und jeden Tag daran erinnern, seine Güte ist jeden Morgen neu. Oh. Und dann ist es auch noch, dass ich fast vergessen hätte, über Corona zu sprechen. Als die Pandemie kam und blieb, da waren wir einfach entsetzt. Nicht etwa darüber, dass so etwas passieren konnte, sondern vielmehr darüber, dass wir plötzlich alle Masken tragen mussten. Dass man von Impfpflicht sprach. Dass unsere Kontakte eingeschränkt wurden und die Gemeinde nur noch über Zoom zusammenkommen konnte. Denken wir daran, dass die Impfstoffe sehr schnell da waren, Teststationen für jeden zugänglich und die Situation mit zunehmender Zeit unter Kontrolle kam. Alles in allem mehr als Anlass zu sagen, seine Güte ist jeden Morgen neu. Wenn alles gegen uns ist, Gott ist für uns. Gott ist selbst dann für uns, wenn er uns, wie es scheint, verstoßen hat und wir scheinbar im Leid versinken. Nie war der christliche Glaube eine einfache Sache. Er musste und muss immer wieder gegen Trugbilder und gegen alle möglichen Widerstände sich durchsetzen. Trotz aller Kriege, Krisen, Katastrophen wissen wir uns aber gehalten. Wir wissen uns gehalten, was immer auch geschieht. Und was immer auch geschieht, verliert durch unseren Glauben an Gott, an unseren Gott und Vater, seinen Schrecken. Damit geschieht aber etwas ganz Entscheidendes. Dies will ich mir zu Herzen nehmen. Darum will ich hoffen. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Klagelieder 3, 21. Klingt das etwa nach Resignation und Schicksalsergebenheit? Nicht das Geringste hat es damit zu tun. Es ist vielmehr der Ausdruck eines starken Glaubens und Vertrauen, auch Kummer und Schwierigkeiten aus Gottes Hand anzunehmen und auf seine Hilfe zu warten. Es kommt also wirklich auf die richtige Perspektive, auf meine Sichtweise an. Wer auf Gott vertraut und von ihm Hilfe erwartet, ist zwar nicht gegen Zweifel, Angst und Leid sicher, weiß sich aber in Gottes Hand, in der Hand seines Vaters, seines Abba-Vaters geborgen. Nur, wenn ich nur meinen Blick auf die Umstände und auf andere Menschen richte, von denen ich mir Hilfe und Linderung und Mitleid und Gunst und Sympathie erhoffe, ohne meinen Gott und Vater mit in das Boot zu nehmen, ja, dann habe ich die falsche, dann habe ich die menschliche Richtung drauf. Dadurch wird Leid nicht gemildert. Ein altes Kirchenlied drückt das so aus. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Und so hält es ja auch mit Menschen, die im Leid nur auf sich schauen. Sie werden ihrer selbst überdrüssig und zugleich missmutig und misstrauisch gegen anderen, denen es anscheinend besser geht. Aus dieser Missgunst heraus entsteht meistens nichts Gutes, zwischenmenschliche Konflikte und Glaubensübungen. Das führt letztlich zu einem unruhigen Fragen gegen Gott und gegen andere Menschen. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Du und ich, wir können unseren Glauben darauf stützen, selbst wenn er einmal zu schwinden droht und klein zu sein scheint und zu gering scheint für unsere Probleme, wir können fest auf ihn hoffen. Denn wir wollen uns daran erinnern, dass gerade im Aushalten und Durchhalten Gottes wunderbare Treue und sein gnädiger Segen mit uns ist.